ARD Sounds.
Satelliten, die sich gegenseitig bekämpfen und mit Lasern aufeinander feuern. Klingt nach Science Fiction, ist aber schon heute großes Thema für die Bundeswehr. Die Bundesregierung will, dass Deutschland zu einer weltweit führenden Weltraummacht wird. Und dafür sollen Milliarden Euro fließen. In die militärische Aufrüstung im Weltall. Es gibt allerdings ein Problem. Die Bundeswehr streitet sich intern über Zuständigkeiten und steht sich daher offenbar selbst im Weg. Mit dem Investigativjournalisten Florian Flade vom WDR klären wir heute, in was für Technologien diese Milliarden Euro fließen sollen, wer da bei der Bundeswehr beim Thema Space um Kompetenzen rangelt und warum eine militärische Aufrüstung im Weltraum für Deutschland trotzdem so eine hohe Priorität hat. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch und heute ist Montag, der 29. Juni. Hi Florian.
Hallo Elena.
Deutschland will Space-Macht werden und du beschäftigst dich schon länger mit Space und auch mit der Bundeswehr. Was genau heißt das, Space-Macht?
Ja, das ist schwierig, das genau zu definieren. Also es gibt Space-Nationen, also Länder, die Satelliten im Weltall haben, die Weltraumprogramme haben, die auch Raketen haben, mit denen sie Satelliten ins Weltall bringen können. Dann gibt's aber auch so eine Unterscheidung, das haben wir auch in den Recherchen immer wieder gehört, zwischen einer Space-Nation, einer Space-Macht im Prinzip. Das sind die Länder, die wirklich entscheiden können, ich möchte nächste Woche einen Satelliten ins Weltall bringen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Dafür braucht man diese Launch-Fähigkeiten. Also man muss über Raketen verfügen, die das dann auch ins Weltall bringen, das Gerät, was man da hat. Und das sind nicht so viele Nationen, die das können. In Europa gibt es sehr wenige, die das können. Es gibt ein europäisches Weltraumprogramm. Aber so richtige Space-Mächte sind im Prinzip im Moment gerade nur die USA, China und Russland. Was es in Deutschland noch nicht gibt, sind Fähigkeiten hierzulande Raketen ins Weltall zu schicken. Da wird in Kooperationen mit anderen Ländern jetzt drüber nachgedacht, das zu verstärken. Das zum Beispiel auszubauen in Norwegen, aber vielleicht auch mit asiatischen Ländern, dass man schneller und öfter Satelliten ins Weltall bringen kann. Weil im Moment ist man da noch sehr abhängig, unter anderem von Elon Musk und SpaceX, seiner Firma, weil die sehr viele Launches, also sehr viele Raketenstarts haben und alle paar Tage eigentlich einen Satelliten ins Weltall bringen.
Okay, also bei China, den USA und Russland können wir von Space-Mächten sprechen. Und was ist denn dann Deutschland?
Deutschland ist eine Space-Nation, das muss man sagen. Also wir haben Weltraumfähigkeiten, wir haben militärische Weltraumfähigkeiten, wir haben zivile Weltraumfähigkeiten, wir haben eine Space-Industrie, es werden Satelliten in Deutschland gebaut, es gibt eine Space-Wirtschaft und es soll im militärischen Bereich jetzt ausgebaut werden. Und ja, im Vergleich weltweit ist Deutschland da gar nicht so schlecht aufgestellt. Also wenn man mal schaut, uns wurde auch immer wieder gesagt, naja, es gibt noch Frankreich, die sind da sehr vorne in ihren Space-Programmen. Es gibt auch noch Großbritannien, ja, aber dann kommt eigentlich schon Deutschland als die Nation mit den meisten Fähigkeiten im Weltall.
Wo steht die Bundeswehr eigentlich so im Vergleich, was ja die Aktivitäten im Weltall angehen, im Vergleich zu diesen Space-Mächten? Also was können die, was wir nicht können?
Also die Amerikaner und auch Chinesen haben wahnsinnig viele Satelliten im Weltraum, Spionagesatelliten, Kommunikationssatelliten, also erstmal viel, viel, viel mehr. Die Amerikaner haben auch eigene Behörden, eigene Geheimdienste, die nur für Satelliten zuständig sind. China holt wahnsinnig auf und hat auch eine ganze Menge Satelliten im Weltraum mittlerweile. Auch Russland hat gewisse Weltraumfähigkeiten. Was wir noch nicht haben, sind Systeme, die im Weltraum ja etwas machen können. Also andere Satelliten angreifen können oder sich zumindest wehren können gegen andere Satelliten. Und das soll jetzt aufgebaut werden. Da gibt es ein paar Dinge, die beschafft werden sollen. Und dazu gehört unter anderem etwas, was man Inspektor-Satelliten nennt. Also ein Satellit, der sich einem anderen annähern kann und hat dann so eine Art Greifarm. Und ja, das ist wirklich verrückt, wenn man sich das vorstellt. Also da nähern sich diese Satelliten an, dann kommt der Greifarm und dann kann man den anderen Satelliten wegschieben aus der Umlaufbahn oder einfach mal packen und ranziehen und so. Damit kann man Dinge machen, die sind völlig legitim. Also man kann zum Beispiel, das wissen vielleicht auch viele nicht, Satelliten haben Treibstoff. Ja, da ist Treibstoff drin, okay. Ein Motor, damit die sich bewegen können, damit man manövrieren kann. Aber ein Riesenproblem ist, dass das natürlich endlich ist. Also irgendwann ist der Treibstoff weg. Und damit ist die Lebensdauer von einem Satelliten halt auch begrenzt. Aber man kann Satelliten auch betanken im Weltraum. Aber das können im Moment wirklich nur zwei Länder, die USA und China. Dafür muss man nämlich an so einen Satelliten halt ran, andocken und dann betanken. Aber man kann mit so einem Inspektor-Satellit halt auch andere Dinge machen. Man kann einen gegnerischen Satellit auch wegschieben oder so.
Okay. Und wie will Deutschland jetzt von der Space-Nation zur Space-Macht werden?
Ja, das ist erstmal eine Ansage, die gemacht wurde von Bundeskanzler Friedrich Merz.
Unsere neue Luftfahrtstrategie zielt darauf ab, dass wir Deutschland nicht nur als einen starken Luftfahrtstandort sichern und weiterentwickeln. Im Zentrum unserer Strategie steht Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in einer der Zukunftsbranchen unseres Landes.
Da soll sehr viel Geld investiert werden.
Der Bundesverteidigungsminister hat im vergangenen Herbst angekündigt, dass wir mit 35 Milliarden Euro unsere Verteidigungsarchitektur im All aufbauen. Auch so werden wir Europas Souveränität, Verteidigungsfähigkeit und technologische Resilienz stärken, auch und nicht zuletzt im Rahmen der NATO.
Da sollen 35 Milliarden Euro bis in das Jahr 2030 investiert werden, nur in dem militärischen Space-Bereich. Es sollen mehr Satelliten geben, es sollen auch Dinge angeschafft werden, mit denen man im Weltraum, man sagt, wirken kann. Also wir reden über Waffen, wir reden über Störsysteme, weil der Weltraum auch zunehmend eben eine militärische Dimension hat und man über so Dinge wie den Schutz von eigenen Satelliten nachdenkt, aber eben auch, wie man andere Satelliten abwehren oder auch angreifen kann.
Okay, und wie viel sind 35 Milliarden so im Vergleich zu anderen Investitionen bei der Bundeswehr?
Ja, also es ist natürlich sehr viel Geld. Es ist, wenn man sich mal überlegt, als Olaf Scholz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 die Zeitenwende ausgerufen hat, da ging es um 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr.
Wir erleben eine Zeitenwende. Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
35 Milliarden ist dann ganz schön viel davon.
Also wenn man das jetzt vergleicht, der Bundeswehretat, also der Einzelplan 14, der Haushalt der Bundeswehr, des Verteidigungsministeriums, der war in den vergangenen Jahren, lag der immer so bei 60, 80 Milliarden Euro. Dazu kamen natürlich die 100 Milliarden Sondervermögen, da wurde auch Geld draus abgerufen. Wenn man das vergleicht, dann sind natürlich diese 35 Milliarden, die nur in den Weltraum investiert werden sollen, eine ganze Menge Kohle.
Und wenn du sagst, das soll auch alles im Weltraum, im Space militärischer werden, also man denkt da ja sofort an Krieg der Sterne und sonst wie, worüber sprechen wir hier?
Ja, wir sprechen tatsächlich über eine Militarisierung von Space. Das bedeutet, dass nicht nur Satelliten eingesetzt werden, um zum Beispiel jetzt Aufnahmen der Erde zu machen, Fotos zu machen, die auch für das Militär nutzbar sind oder andere Daten zu generieren, sondern dass man auch tatsächlich darüber nachdenkt, wie schütze ich meine eigenen Satelliten vor Angriffen oder auch vor Ausspähung, vor Spionage. Auch Bundeswehrsatelliten wurden in den letzten Jahren schon verfolgt, mehrfach von russischen Satelliten zum Beispiel. Es gibt eine ganze Menge sogenannter Counter-Space-Waffen, Dinge, mit denen man Satelliten stören oder sogar zerstören kann. Es gibt auch Nationen, die haben schon Raketen ins Weltall geschossen, um Satelliten zu zerstören. Auch das ist schon passiert. Also das ist tatsächlich Krieg.
Ich weiß ja auch, dass Satelliten eine große Rolle spielen, gerade auch für die Ukraine zum Beispiel, auch dass die Ukraine weiterhin gutes, verlässliches, schnelles Internet hat und so weiter. Was machen denn die Bundeswehr-Satelliten, die jetzt schon im All sind? Wofür sind die da?
Also es gibt Satelliten, die sind dazu da, die Erde zu beobachten, also Aufklärungssatelliten optischer Art. Das heißt, da sind Kameras drin, die mit hochauflösenden Linsen die Erde fotografieren. Dann gibt es Satelliten, das sind Radarsatelliten, die machen auch Bilder, aber eben keine, ja, in dem Sinne optischen Bilder, sondern es sind Radarbilder, die auch teilweise sehr hochauflösend sind. Da ist Deutschland wohl auch gar nicht so schlecht. Also diese Satelliten, die können wirklich super Daten liefern, auch im weltweiten Vergleich. So wurde uns das erzählt in den Recherchen immer wieder. Und es gibt natürlich Kommunikations- und Navigationssatelliten. Also Kommunikation, das heißt, da sind Satelliten, Schäden da oben, damit die Bundeswehr im Auslandseinsatz irgendwo auf der Welt, Afghanistan oder Mali oder so, dass man mit der Truppe kommunizieren kann. Und das waren in der Vergangenheit vor allem sogenannte geostationäre Satelliten. Das muss man sich so vorstellen, die sind ganz, ganz weit draußen, also wirklich über 30.000 Kilometer von der Erde weg. Und das sieht so aus, als würden sie quasi stehen. Aber es gibt seit einigen Jahren etwas Neues, eine neue Überlegung, und da will jetzt auch die Bundeswehr ran. Und das sind sogenannte Megakonstellationen, also Satellitenschwärme sozusagen, die niedriger um die Erde rumfliegen. Das macht zum Beispiel Elon Musk mit seinem Starlink. Das sind ja diese Satellitenschwärme. Diese Konstellationen aus Hunderten oder bei Musk sind es Tausende Satelliten, die fliegen niedriger um die Erde rum und können damit also Länder und Kontinente abdecken und quasi Internet zur Verfügung stellen. Und auch daran soll jetzt gearbeitet werden. Die Bundeswehr möchte eine solche Konstellation aufbauen für sich, um unabhängiger zu werden und um sicherer kommunizieren zu können, weil es nämlich sehr schwer ist, so einen Satellitenschwarm zu stören. Das ist nicht so einfach und das ist nicht so anfällig.
Und das wird dann irgendwo vom Boden aus gesteuert, aus irgendeiner Kaserne?
Das wird vom Boden aus gesteuert, genau. Es gibt bei der Bundeswehr, wie gesagt, seit einigen Jahren das Weltraumkommando. Die sitzen in Uedem in Nordrhein-Westfalen, nicht so weit von der niederländischen Grenze entfernt. Und da ist das Weltraumkommando. Die gehören zur Luftwaffe und die sind dafür zuständig, die Satelliten ja im Weltraum zu steuern. Aber das Problem ist, es ist nicht so eindeutig geklärt, wer für diese Dimension eigentlich zuständig ist, Space. Deswegen gibt es da hinter den Kulissen bei der Bundeswehr schon seit einiger Zeit ordentlich Streit.
Worum geht's bei diesem Streit? Wer will da was?
Ja, im Prinzip geht es darum, wem gehört der Weltraum. Also wer bei der Bundeswehr ist zuständig für diesen Bereich? Und die Bundeswehr ist natürlich eine deutsche staatliche Institution. Das heißt, das muss alles schön geregelt werden. Und auch im Weltraum gilt nur Dienst nach Vorschrift.
Okay.
Deswegen muss man das genau regeln. Und im Moment ist es so, und das ist eine bisschen kuriose Situation, also die Luftwaffe, könnte man ja auch denken, ja klar, das fliegt ja darum und die werden auch gesteuert, also sind das ja irgendwie auch Piloten, die das machen. Also die Luftwaffe ist zuständig für das Weltraumkommando. Das Weltraumkommando gehört zur Luftwaffe und die steuern die Satelliten. Und dann muss man ja auch wissen, was da so rumfliegt, dass man im Zweifel nicht einfach irgendein Flugzeug aus Versehen irgendwie damit trifft oder irgendwas anrichtet. Da muss man halt den Luftraum kennen, den Deutschen, und das ist nun mal Sache der Luftwaffe, also wollte man das denen unterstellen. Ja, und dann kam der Chef von CIR, vom Cyberinformationsraum, der Inspekteur, und der soll dann gesagt haben, nee, er sieht das alles ganz anders und er glaubt, dass das alles seinem Teil unterstellt werden soll, seiner Teilstreitkraft.
Okay, und die wollen jetzt auch mehr Macht und Befugnisse, was das Weltall angeht?
Ja, da gibt es zumindest ein Kompetenzgerangel, würde ich das jetzt mal nennen. Man hatte sich, das haben unsere Recherchen gezeigt, eigentlich vor ein paar Wochen da schon geeinigt. Also auf einer gewissen Ebene, ziemlich ranghoch schon, zwischen Luftwaffe und dem CIR. Und da ging es halt darum, also jetzt geht es nicht nur um Satelliten an sich und Aufklärung, jetzt geht es auch um sogenannte Wirkmittel. Also wir reden über Waffensysteme.
Also ein Wirkmittel ist ein Waffensystem?
Ja, wer darf im Weltraum wirken, andere Satelliten angreifen?
Den Greifarm benutzen.
Den Greifarm benutzen oder auch Laser. Es geht auch zunehmend um das Thema Laser. Man kann Satelliten, also die mit der Kamera, auch andere, aber vor allem die optischen, die kann man natürlich mit einem Laser von der Erde aus anstrahlen und dann kann man die stören. Dann kann man die Linse anstrahlen und dann gibt's keine Bilder mehr. Und auch das will die Bundeswehr beschaffen. Und um all diese Fragen, wer darf diese Sachen betreiben, wer darf die einsetzen, da gibt es diesen Streit.
Wir haben natürlich auch die Luftwaffe und den Cyberinformationsraum gefragt, was die dazu sagen zu diesem Gerangel und diesen Informationen, die wir da bekommen haben über das, ja, die Zuständigkeitsstreitigkeiten. Die beiden Teilstreitkräfte wollten uns gegenüber im Detail nicht antworten. Die haben gesagt, zu internen Abstimmungen äußere man sich grundsätzlich nicht. Cyberinformationsraum hat uns dann noch mitgeteilt, dass grundsätzlich die Fähigkeiten zum Stören, Hacken, Blenden in der Luft und auch im Weltraum eigentlich ihre Zuständigkeit seien.
Also ja, es geht natürlich dann am Ende auch um das Geld, weil wer dann die Zuständigkeiten hat, wem diese Waffensysteme unterstellt werden, der darf die dann natürlich auch beschaffen und dann wird natürlich auch Geld verteilt, so ehrlich muss man sein. Mhm. Also darum geht's auch. Ja, das Problem ist, dass es bei diesem Streit, dass es da noch nicht so richtig ein Machtwort gab. Also einerseits wäre das Aufgabe des Generalinspekteurs, also dem ranghöchsten Soldaten in Deutschland, der ja dafür zuständig ist, quasi der Chef dieser Teilstreitkräfte, der müsste diesen Streit eigentlich irgendwie schlichten können oder einfach mal entscheiden, wie das jetzt ist. Oder eben der Verteidigungsminister. Und ja, Pistorius hat vor kurzem vor mehreren Vertretern unterschiedlicher Nationen, Luftwaffenvertretern, bei einer Veranstaltung in Berlin gesagt, dass die deutsche Luftwaffe maßgebliche Verantwortung für die neue Domäne haben soll, also Space. Mhm. Damit hat der Minister schon vorgegeben, dass er offenbar sieht, dass das Sache der Luftwaffe sein soll, hauptsächlich. Aber es ist halt schwierig, weil einerseits reden wir über die Sachen an sich, also die Gerätschaften, aber wir reden natürlich auch über das, was die machen. Und da sind diese ganzen Sachen Sensorik, Störung von Signalen, das ist eigentlich Aufgabe des CIR. Das ist diese neue Teilstreitkraft, das ist deren Aufgabe.
Ich finde es übrigens sehr schön, dass wir in Deutschland immer schon schöne Abkürzungen finden wie CIR. Warum ist es denen so wichtig, jetzt auch noch Kompetenzen im Space-Bereich, also da oben bei der Ausführung zu bekommen?
Ich glaube, man muss einmal verstehen, dieser Bereich CIR, diese Teilstreitkraft, die ist entstanden. 2017 wurde die ins Leben gerufen, damals noch unter der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Und das war eine ziemliche Ad-hoc-Aktion. Also jemand sagte zu mir, das stand einfach irgendwann bei uns quasi im Intranet, dass es jetzt diese Teilstreitkraft geben soll. Und das hat natürlich eine Vorgeschichte, dass da sollten diese Kompetenzen in Sachen IT in der Bundeswehr, das war alles sehr zerfasert und sehr viel Externes und alles Mögliche, das sollte neu sortiert werden. Also alles, was irgendwie mit Elektronik zu tun hat.
Also es ging so ein bisschen um die Digitalisierung der Bundeswehr.
Das war das eine, genau. Und dann hat man aber auch schon gemerkt, 2016, 17, ja, dieses Thema Cyber wird groß werden, auch für das Militär, also auch Hacking-Operationen, das wird immer wichtiger. Mhm. Und dann kam man da auf die Idee, ja, da könnte man ja eine eigene Teilstreitkraft draus machen. Dann hat man aus ganz verschiedenen Bereichen da Sachen reingepackt. Die sind dann zuständig jetzt für zum Beispiel auch die elektronische Kampfführung. Ganz, ganz wichtiger Bereich. Da geht es um das Stören von Signalen und wie man die eigenen Signale schützt und Aufklären von Drohnen und Finden von Drohnen. Super wichtiges Thema. Diese Einheiten elektronische Kampfführung, die waren vorher in der Bundeswehr verteilt. Die waren beim Heer, bei der Luftwaffe, bei der Marine so da drin. Und dann hat man die jetzt da rausgenommen und dem CIR unterstellt. Und jetzt eben auch Space, weil die sind halt für diese Sensorik, für diese Dinge, die Sachen erfassen, sind die halt zuständig. Aber es ist auch ein bisschen, so muss man das interpretieren, auch ein bisschen so eine Art Überlebenskampf, weil ja in der Bundeswehr jetzt auch schon ein paar Ideen kursieren und Überlegungen, ob man nicht eine neue Struktur aufsetzen müsste, ob das noch zeitgemäß ist, wie das jetzt so organisiert ist. Und ja, deswegen gibt es da jetzt dieses Kompetenzgerangel.
Es erinnert mich so ein bisschen, oder es klingt so ein bisschen wie in so einer Firma, in der jetzt irgendwie ein neuer digitaler Bereich, eine Zukunftstechnologie entdeckt wurde und alle wollen da mitspielen und es geht um Machtgerangel und vielleicht auch um persönliche Interessen und man steht sich dann so ein bisschen selbst im Weg.
Ja, einerseits das und also diese Streitigkeiten sorgen natürlich auch dafür, dass man gewisse Dinge langsamer umsetzt, dass in diesen Planungen und Beschaffungen das ein bisschen, also ja, durchaus zäher und schwerfälliger irgendwie läuft und alles länger dauert und so. Ja, klar. Und es ist aber auch ein Thema, also Space ist natürlich ein cooles Thema, irgendwie ein sexy Thema für viele. Ja, das ist irgendwie.
Ja, Laserwaffen, hast du gesagt.
Ja, es geht um Laserwaffen, es ist irgendwie Star Wars, ja, so Krieg bei den Sternen. Und da gibt's ja auch irgendwie verrückte Dinge, über die da nachgedacht wird. Und als das Weltraumkommando ins Leben gerufen wurde, da gab es dann auch so eine Veranstaltung, wo die dann in so Star-Wars-Kostümen aufgetreten sind.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, klar. Und ja, das ist ein Bereich, da gibt es jetzt Gerangel drum. Und es ist, wie gesagt, eben auch viel Geld, was man in den nächsten Jahren da verteilen kann in Sachen Beschaffung. Und deswegen, ja, das hält jetzt leider erstmal noch an, denke ich, diese Streitigkeiten.
Du hast ja schon gesagt, Boris Pistorius, der befürwortet gerade so ein bisschen die Luftwaffe, spricht aber offenbar auch kein Machtwort. Es drängt sich mir da ja schon so auf, dass es da auch an Führung zu fehlen scheint. Wie sieht das denn bei anderen Space-Nationen aus? Wie haben die ihre militärischen Weltraumfähigkeiten organisiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind da in Deutschland wirklich, wir haben da so eine Sondersituation. Das ist sehr ungewöhnlich. In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, ist Space eine eigene Teilstreitkraft. Das Space Command der USA ist ein eigener Bereich. Dann gibt es Länder, in denen ist es einzig der Luftwaffe unterstellt. Die sind einfach dafür zuständig. Nur in Deutschland ist es so eine seltsame Situation. Das kriegen auch andere mit. Wir haben auch von Vertretern der Wirtschaft, der Industrie gehört, dass das eine ganz komische Situation ist, weil sie sagen, wir müssen immer quasi mit zwei Teilen der Bundeswehr reden.
Okay.
Manchmal parallel und dann hat man das Gefühl, irgendwie die reden miteinander nicht so richtig. Also auch da kriegt man das schon mit. Und auch in der Außenwirkung, also im Ausland, ist es wohl nicht so ganz einfach, weil die das nicht so richtig verstehen, diese deutsche Konstruktion. Wer ist jetzt für was zuständig? Und ich meine, die Leute, die dort arbeiten, die am Ende das machen müssen, die wollen einfach, dass das geregelt wird. Also wer auch immer am Ende dann für Space hauptsächlich verantwortlich ist, Hauptsache es wird geregelt irgendwie.
Ist das eine Option für Deutschland, eine Teilstreitkraft Weltraum?
Klar könnte man das tun, aber das Problem ist natürlich auch, die Ressourcen sind ja auch nicht unendlich. Und wenn man sich jetzt überlegt, dieser Bereich Cyber- und Informationsraum, das sind ja hochspezialisierte Leute, die dort arbeiten. Wenn man das jetzt wieder, ich sag mal, auseinanderreißen würde und sagen würde, okay, man macht jetzt wieder diese elektronische Kampfführung und so, die packt man wieder woanders hin in die Truppe. Ja, man hat ja nicht unendlich viele Leute dafür.
Mhm.
Das ist ein großes Problem. Also Personalgewinnung ist bei der Bundeswehr sowieso ein Riesenthema. Das wurde uns jetzt auch immer wieder gesagt. Man hat halt nicht so viele von diesen Leuten. Und dass es dann vielleicht doch besser wäre, wenn man sie vielleicht in diesem einen Bereich lässt. Aber diese Überlegungen sind durchaus gerechtfertigt, ob da nicht eine eigene Teilstreitkraft draus werden sollte aus Space. Absolut. Ich meine, immerhin, da soll jetzt so viel Geld reingebuttert werden und Deutschland will sich da so aufstellen. Also ja, warum nicht eine eigene Teilstreitkraft draus machen?
Der Kernauftrag der Bundeswehr ist ja die Verteidigung Deutschlands und seiner Bündnispartner auf der Erde. Inwiefern ist es wichtig, dass sich die Bundeswehr jetzt eben auch im Weltall entsprechend aufstellt und dort aufrüstet?
Man kann diese Dimension Weltraum nicht mehr getrennt sehen von dem, was auf der Erde passiert. Also im militärischen Bereich geht das nicht mehr, weil man sehr abhängig ist von Satelliten für die zum Beispiel Steuerung, Navigation von Waffensystemen oder die Orientierung alleine von Truppen. Wo bin ich gerade? Wo muss ich hin? Wie auch immer. Das ist alles sehr space-abhängig, muss man sagen. Und da wiederum sind dann Länder abhängig von einzelnen Unternehmen oder anderen Ländern, die da eben sehr viel aufgebaut haben schon im Weltraum. Und wenn man da unabhängiger sein will und wenn man als Militär in solchen Operationen agieren können will, wie man denn möchte, ohne dass man da jetzt ständig jemanden fragen muss, keine Ahnung, gib mir mal ein Satellitenbild bitte. Also die werden ja auch eingekauft von privaten Unternehmen. Wenn man da unabhängiger sein will, dann muss man da sich anders aufstellen und mehr investieren. Deswegen, man kann das nicht getrennt sehen. Es gibt auch tatsächlich Militärvertreter aus Europa, aus Frankreich zum Beispiel, die sagen, ja, Kriege werden mittlerweile im Weltraum quasi entschieden. Also wer es schafft, Signale zu stören, der kann auf der Erde das Kriegsgeschehen beeinflussen. Deswegen, das kann man nicht mehr getrennt sehen. Das ist Teil auch der Verteidigungsstrategie und der Sicherheitsstrategie in Deutschland.
Und du recherchierst ja schon jetzt wirklich seit einiger Zeit zum Thema Space. Wie bewertest du denn dieses ambitionierte Ziel von Deutschland, Space-Macht zu werden, grundsätzlich? Und siehst du die Bundeswehr auf einem guten Weg dahin?
Also ich glaube tatsächlich, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber es gibt in Deutschland tatsächlich auch eine ganze Menge an Forschung, an Wissen, auch an Wirtschaft und Industrie, die eine ganze Menge leisten können. Da sind Firmen dabei, die ja so Start-up-mäßig unterwegs sind noch, die aber super Ideen haben. Und wenn man das miteinander kombiniert und sozusagen so eine Art Landschaft der Forschung in dem Bereich, der Entwicklung, Industrie und auch der Verteidigung schaffen würde, dann glaube ich, hat Deutschland da immenses Potenzial in dem Bereich. Im Moment ist es so, wir sind tatsächlich noch eine sehr kleine Space-Nation. Da muss sich einiges ändern und dann sind das so simple Dinge wie, wir müssen halt öfter Satelliten ins Weltall bringen können. Dafür brauchen wir eben Raketen, die da hochfliegen können und nicht nur 3, 4, 5 Mal im Jahr starten, sondern öfter. Und daran muss gearbeitet werden. Ich glaube, das kann halt nicht nur ein Land wie Deutschland alleine. Das muss man im europäischen Kontext machen oder auch mit anderen Partnern auf der Welt. Kanada, Australien, Südkorea, Japan und so. Aber darum geht's. Und ich glaube, dann ist man da auf einem guten Weg, weil wir haben in Deutschland wirklich eine ganze Menge Wissen zu diesem Bereich.
Vielen, vielen Dank.
Gerne doch.
Florian Flade aus dem Investigativteam im WDR recherchiert für euch weiter dazu, wie sich die Bundeswehr künftig im Weltraum aufstellen will. Seine Arbeit könnt ihr bei tagesschau.de verfolgen. Und natürlich ist Florian auch immer wieder zu Gast bei FKM und erzählt von seinen Recherchen, vor allem zu innerer Sicherheit, Geheimdiensten, Verteidigung und Space. Also folgt uns doch gerne. Autor der Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbisch. Produktion: Jonas Teichmann, Konrad Winkler, Viktor Völzner-Werisch, Dennis Filimonow und Lisa Krumme. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bald schon wieder hören. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp, passend zur WM für euch. Erinnert ihr euch noch an die Fußball-Weltmeisterschaft 1994 in den USA? An eine WM voller Legenden wie Roberto Baggio, Romario, Diego Maradona oder Jürgen Klinsmann. An überfüllte Stadien, glühende Hitze und eine Mannschaft aus Kolumbien, die plötzlich als Geheimfavorit auf den Titel gilt. Doch hinter dieser Fußballgeschichte verbirgt sich ein Kriminalfall, der die Sportwelt bis heute erschüttert. In der neuen Folge von Tatort Geschichte reisen Hannes Liebrand und Niklas Fischer zurück in den Sommer 1994 und erzählen die Geschichte von Andrés Escobar, dem kolumbianischen Nationalspieler, dessen Eigentor gegen die USA zu einem der tragischsten Momente der WM-Geschichte wurde. Mit dabei ist außerdem Thomas Helmer. Der ehemalige Nationalspieler war selbst bei der WM 1994 in den USA vor Ort und schildert aus erster Hand die Atmosphäre dieses außergewöhnlichen Turniers sowie die Reaktion auf den Mord an Andrés Escobar, der die Fußballwelt erschütterte. Tatort Geschichte bei ARD Sounds und da, wo es gute Podcasts gibt.